Das ist mein Gefühl eigentlich. Das hat mich gestern wieder meine Freundin zu mir gesagt. Bitte, hör auf, so viel nachzudenken. Deswegen habe ich auch diese Diogenes-Tasche mitgebracht, wo drauf steht, denk nicht so viel nach.
Ah, okay. Ist ja auch eine gute Einstellung vielleicht.
Ja, bis zu einem gewissen Punkt, ja.
Ja. Du arbeitest mit Sprache. Man hört ja auch, dass du versuchst, auch mitunter Dinge zu sagen, die man nicht immer so sagt, wie du sie sagst. Und was ist denn der persönlichste Konjunktiv? Der schönste, der interessanteste Konjunktiv?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Der schönste Konjunktiv ist Liebe. Macht das Sinn?
Es ist eigentlich kein Konjunktiv in dem Sinne. Es sei denn, es sagt, nee, es ist, ich kriege jetzt kein Konjunktiv daraus hin. Nein. Also irgendeine Möglichkeitsform. Zum Beispiel meine ist der Konjunktiv von waschen.
Wie heißt der denn?
Ich wüsche.
Ich wüsche.
Ja. Ja. Oder von kennen macht auch kaum jemand. Ich kennte.
Ja. Wir leben ja in einer Zeit der ständigen Selbstoptimierung, wo jeder einem ja abrät, im Konjunktiv zu sprechen. Ich würde mich darüber freuen, sich zu melden. Das darf man nicht sagen.
Nicht.
Nein, man muss sagen, ich freue mich auf Ihre Rückmeldung.
Ah ja.
Und deswegen tendiert man ja dazu, diesen Konjunktiv auszuschließen. Konjunktiv ist ja immer so ein Möglichkeitsraum,
ja,
oder?
Genau, ja, genau, natürlich.
Und Liebe ist eigentlich der größte Möglichkeitsraum, der uns eigentlich umgibt.
Gut, wenn man, kannst du gerne so interpretieren, ist ja völlig in Ordnung.
Keine Grenzen der Sprache setzen.
Ja?
Ja. Das ist, aber es ist ein schöner Konjunktiv. Wie war der? Ich, von waschen?
Von waschen? Ja. Ich wüsche.
Ich wüsche, ja.
Ich wüsche. Oder also ich baue das manchmal zusammen, ja, hinzu. Kennte ich dich, wüsche ich dich.
Ja. Ja, du bist mit Sprache anscheinend bewanderter als ich.
Nur in einigen Ecken vielleicht, weil ich habe das früher, diese Sachen habe ich früher mit einem Freund gemacht, in meiner alten Heimat. Der war Engländer und sprach besser Deutsch als ich.
Ja, das
deutlich besser. Der war Englisch, der war Deutschlehrer, ne?
Ja.
Uiuiuiui. Und da haben wir tolle Sachen gemacht. Gerade die Konjunktive haben wir durch die, ich habe damals Squash gespielt, sehr viel, haben wir durch die Court gejagt. Und wer den verrücktesten fand, der hat gewonnen.
Das war. Also das macht man heute nicht mehr.
Ja. Was magst du an diesen drei Städten, in denen du lebst, wie zumindest wenn man deinen Klappentexten dann glauben darf? Wien, Zürich und auch München. Was magst du an den jeweiligen Städten besonders?
Also alle drei Städte sind ja fürchterlich, also Städte der Angeberei und das der Aufschneider. Und das kommt mir natürlich gelegen. Wien hat etwas sehr Morbides und hat mich eigentlich am meisten geprägt als Stadt. Weil ich dort in so Jahren war von 20 bis, ich verheimliche immer mein Alter, 25.
Also einige wenige Tage.
Eine wenige Tage dort war und das einfach mich kulturell, menschlich sehr geprägt hat. Und dann irgendwann Wien dazu gekommen ist, als eine Stadt, die ich zunächst als fürchterlich, also nicht begrenzt im geistigen Rahmen, sondern in einer räumlichen Begrenzung empfunden habe. Es gibt keine U-Bahn, was ich fürchterlich finde. Also Städte ohne U-Bahnen. Und ich in Zürich einfach sehr geschätzt habe, dass man immer jemanden auf der Straße trifft. Immer jemanden kennt.
Mhm.
Das ist so angenehm.
Ja.
Und jetzt fehlt noch München. Und da tue ich mir ein bisschen schwer. Ich mag das alte Olympiastadion sehr. Diese grünen Sitze.
Die grünen Sitze?
Ja. Diese minzgrünen Sitze.
Mhm.
Und der Geruch, den ich damit verbinde, dieses, wenn die Schickeria sowas abbrennt neben einem und Michael Ballack eingewechselt wird.
Ah, verstehe. Ja, warum nicht? Also, jetzt wissen wir eine Ecke mehr über dich. Das ist doch schön. Ja, noch sowas ganz Komisches. Wenn ich dich nach dem Soundtrack deines Lebens fragen würde, deines bisherigen Lebens.
Boah, ist einfach. 60er Jahre Rockmusik.
60er
Jahre. Immer. 60er Jahre Rockmusik.
Jetzt bin ich gespannt, was du mir auf diese Frage antworten wirst. Jeder von uns hat sich ja sicherlich schon mal gegoogelt und erst recht, wenn man sowas macht wie Schriftsteller sein oder was. Bist du zufrieden mit dem, was du dann findest?
Ja, mittlerweile. Weil davor war das wirklich absurd. Ich habe ja ganz viele merkwürdige Sachen gemacht in meinem bisherigen Leben.
Mhm.
Ganz komische Videos auf YouTube hochgeladen. Sehr regen Instagram-Account. Und das war dann, wenn man es so gegoogelt hat, zufälligerweise, waren da ganz komische Fotos. Und jetzt bin ich sehr happy mittlerweile. Weil es auch ganz gute Rezensionen kommen und auch sehr, ja.
Würdest du derzeit in die USA reisen?
Das ist eine sehr gute Frage, weil meine Großtante lebt in den USA Und die wartet nur, sehen sich darauf, ausreisen zu können wieder. Also, und eigentlich sie besuchen wollte in diesem Jahr und ich es als nicht mache. Ja, ich mach's nicht.
Kann ich verstehen.
Ich mach's also, einfach nicht. Aber ich fliege auch sehr ungern.
Ach so, na, das ist nicht so mein Problem, aber.
Dass sie nicht nicht einreist, oder nur mit großen Problemen anreisen können. Und darauf haben die ja keinen Bock, verständlicherweise.
Wie hast du das eigentlich mit dem Stipendium für das Buch hingekriegt?
Das Österreich-Stipendium war relativ einfach tatsächlich, weil es da Österreich eine tolle Förderlandschaft hat. Da
habe ich einfach beworben. Ich auch mitbekommen.
Also großartige für bildende Kunst, Literatur, Musik, großartig.
Toll, ne?
Ja. Ja. Und ich auch eins von der Akademie der bildenden Künste bekommen habe. Das war sogar noch einfacher.
Guck an. Ja. Also ich meine, ich kann das für München, kann ich es insofern auch bestätigen, weil mir das die Gäste, die ich hier habe, öfter mal gesagt haben. Weil ich frage öfter mal, wie sieht's denn aus? Wo kriegt ihr denn eure Stipendien, eure Finanzen, eure Preise her? Und das ist also München ist auch gut und Wien und beziehungsweise Österreich auch, ja, quasi wohl, ja.
Ja.
Toll, ja, finde ich gut.
Man muss halt so an einem Punkt, also man braucht irgendwie so ein Produkt, so ein Kulturprodukt, was man dann vorzeigen kann, um diese eine Stufe höher zu klettern.
Okay. So, ja. Nee, also ich finde das gerade toll. Und ja, du hast selber erwähnt, du hast vorher seltsame Dinge getan, wie du selbst eben gesagt hast. Was hat ein Werbetexter und ein Schriftsteller miteinander gemein?
Naja, offensichtlich mal erstmal die Sprache. Und ich kann jedem dazu raten, Werbung zu machen. Also als Werbetexter mal zu arbeiten, der sich mit Sprache befasst, weil man unfassbar viel darüber lernen kann, was Reduktion bedeutet und wie schwierig es eigentlich ist, einen knappen Satz zu schreiben, der irgendwie so eine Power hat.
Ja.
Weil ich merkte schon, lange Sätze sind einfach.
Sind einfach, ja. Kann man schwafeln und irgendwann. Total.
Man kann gerne Rhythmus aufbauen und so, das ist dann vielleicht ein bisschen schwieriger so.
Durchaus, ja.
Aber ein knapper Satz, ohne in dieses fürchterliche nur Hauptsätze abzuschweifen, wie es ja auch viele Autorinnen und Autoren machen.
Ja, sicher, klar.
Ja, das so.
Wer ist Aki eigentlich?
Aki ist ein labiler, emotional befangener junger Mann, der immer mehr in eine sogenannte männliche Einsamkeit abrutscht und eine sehr, sehr starke Psychose entwickelt.
Das ist Aki, war relativ kurz. Dafür, dass ein ganzer Roman über den geht, war das jetzt relativ kurz. Aber ich frage mal dann, wer ist Nina?
Nina ist eigentlich sehr interessant, aber bleibt auch sehr vage. Nina ist etwas älter als Aki und vom Leben wirklich gezeichnet. Deswegen möchte sie sich mit einem jungen Mann noch gar nicht abgeben. Sie hat ihre emotionalen Belast, den sie mit sich herumträgt. Sie hat viel gearbeitet, viele Jobs gemacht. Aber Hauptantrieb war immer das Ausgehen, im Grunde das Zelebrieren des Lebens. Und das holt sie jetzt mittlerweile ein.
Unsere Zuhörer kennen das Buch ja in der Regel noch nicht.
Ja.
Und wie groß ist denn da der Altersunterschied? Reden wir da von 10 Jahren, 20 Jahren?
Also da Nina in den 1990er Jahren in Berlin gelebt hat, da war sie 20. Das Buch spielt in den 2020er Jahren, ist sie jetzt ungefähr 45.
Ah ja, doch schon ein ganz schöner Unterschied zu dem, zu Aki letztendlich. Ja, das ist ja wichtig auch, ob das 5 Jahre sind. In dem Alter sind, spielen die keine so große Rolle.
Ja, irgendwann werden die Sprünge kleiner.
Natürlich, klar. Und was haben wir denn noch an sonst übrigen Personal, an wichtigem Personal?
Ja, zwei sehr enge Freunde.
Über Timotheus kommen wir noch drauf, aber den vielleicht ausgenommen.
Wir haben Albert zum einen. Und wir haben eine ganz große gesellschaftliche Masse, die sich am Karlsplatz versammelt. Individuen, die für eine bessere Welt eintreten. Und die wir immer nur eigentlich über die Medien kennenlernen. Ja? Weil Aki so einen Live-Ticker immer wieder sich anschaut und dadurch die Entwicklungen realisiert. Und wir haben ganz viele Medienvertreter, Vertreterinnen. Wir haben ganz viele Bands, die auftreten, die ich als einzelne Figuren auch betrachte, weil sie einen großen Stellenwert haben, welche Musik wann gespielt wird oder wann Aki abspielt. Und eben Albert, der sehr im Grunde ein komplett dekadenter Dandy ist, der in seinem Penthouse sitzt und alles weiß und komplett abgeklärt ist, aber eigentlich, dass dem alles scheißegal ist, was da draußen passiert.
Und sind diese Figuren essentiell, sind sie so, dass du sie gerne beschrieben hast, oder sind sie wirklich auch typisch für die Umgebung von Aki.
Sie sind typisch und sie sind komplett austauschbar, weil sie sehr oberflächlich sind. Also sie sind im Grunde, in einer Rezension trat der Begriff der Dekadenz auf, dass unsere Figuren, also die Figuren, meine Figuren sehr dekadent sind. Das war mir beim Schreiben gar nicht so bewusst, aber tatsächlich arbeiten sie alle nur immer an der Oberfläche, sind also komplett austauschbar, sind aber gleichzeitig auch sinnbildlich für meine Generation, wo das Konzept oder das Problem der Einsamkeit, der Isolation, der ganz brüchigen sozialen Beziehungen wirklich sehr, sehr präsent ist. Und in meinem Umfeld auch, ehrlich gesagt.
Das ist mir aufgefallen, den Begriff Dekadenz. In Kritiken zum Beispiel, die sich mit deinem Roman beschäftigen, die haben dann ins Spiel gebracht. Und mir ist nicht ganz klar geworden, tatsächlich, vielleicht habe ich einen anderen Dekadenzbegriff. Der ist ja nicht so ganz klar gefasst. Für mich gehört ja da auch ein Überdruss dazu. Ein zu viel haben auf der einen Seite, aber auch allen möglichen Dingen überdrüssig zu sein. So richtig überdrüssig finde ich den Aki nicht.
Finde ich auch nicht. Man könnte es vielleicht verargumentieren, indem man sagt, okay, die leben in einer Überflussgesellschaft, in einer Mediengesellschaft. Sie sind ja im Grunde, also es gibt diesen schönen Begriff des Hedofatalismus, im Grunde eine Wortschöpfung, die bezeichnet, ich bin mir der Situation, der gesellschaftlichen Situation bewusst und genau deswegen lebe ich, als gäbe es keinen Morgen. Was ja eigentlich das Gegenprinzip zu Fridays for Future ist.
Ja, durchaus.
So.
Ja.
Und ich glaube, aus der Warte könnte man natürlich mit diesem Griff der Dekadenz argumentieren und sagen,
gut.
Umgeben sich mit schönen Marken, also so popliterarisch, umgeben sich mit schönen Marken, mit Musik, gehen viel aus.
Das ist die Nachtigallenzungenmarmelade aus Asterix zum Beispiel. Ja. Das ist so. Verstehe schon.
Und da kann das vielleicht kommen, dieser Dekadenzbegriff. Ich finde ihn aber auch irgendwie sinnbefreit in dem Zusammenhang.
Ja. Was haben die Städte Wien und München wirklich konkret beigetragen zu dem Inhalt deines Buches? Was würdest du sagen?
Also ich glaube, Wien ist andersrum gesprochen, Crazyland ist eigentlich wie eine Hommage an Wien, weil es ein städtisches Buch ist. Die Menschen, also die Figuren bewegen sich durch diese Städte, durch Orte. Das sind alles Orte, die ich selber auch in denen ich so viel Zeit verbracht habe. Und da mein Schreibprozess in dem Fall so war, dass ich im Grunde fast nur autobiografisch gearbeitet habe. Also mit Tagebucheinträgen.
Verstehe.
Mit WhatsApp-Konversationen. Und eben zum Beispiel diese Wohnung, in der Aki lebt, das war früher meine eigene Wohnung. Ja. Da habe ich gelebt. Diese Stadt schreibt sich so in diesen Text ein. Und ich finde das sehr, sehr interessant, wie Sprache sich in Städte einschreibt und wie sich Städte wiederum in Sprache einschreiben.
Verstehe, ja. Also mir ist aufgefallen, dass doch einige der Plätze oder Orte, die du beschreibst, ich ganz gut kenne. Ich habe auch eine Weile in Wien öfter mal gearbeitet und so weiter. Besonders ist mir aufgefallen der U-Bahnhof im Museumsviertel, da wo er aufwachte eines Tages.
Dann. Ja, Museumsquartier.
Museumsquartier, genau. Ist mir aufgefallen, eingefallen. Und ich habe eigentlich immer in der Gegend Maria-Hilfer Straße gewohnt, wenn ich dort gewohnt habe. Und da hatte ich auch viel zu tun. Deswegen, also ich mag Wien eigentlich recht gern. Deswegen hatte ich schon das Gefühl, ich kenne mich da ein bisschen aus, wo du da schreibst.
Ja.
Aber man muss es nicht. Also wenn man das nicht so kennt, ist das Buch nicht trotzdem irgendwie so ein Buch nur über Wien oder sowas oder nur über München oder was auch immer. Ich finde das auch wichtig zu sagen, weil nicht, das ist kein so ein typisches Lokalbuch oder sowas.
Nein.
Ganz und gar nicht, obwohl es sich stark anlehnt an die Städte.
Klar.
Und, ne, also aber da, wenn du das so machst und du machst es ja auch jetzt nicht, verdeckst es ja nicht, sondern es ist ja ein Teil von dir sozusagen, dieser Teil zumindest, der die Staffage bildet oder, na, Staffage ist ein negatives Wort, aber die Kulisse, sagen wir es mal so.
Ja, Kulisse ist, glaube ich, das richtige Wort. Ja. Es fühlt sich auch teilweise so sehr, sehr szenisch an, sehr am Ende auch sehr filmisch, also so ganz, ganz starke Bilder jetzt, die ich selber auch sehr, sehr, sehr stark finde. Ja.
Also, was mir besonders aufgefallen sind deine Tiraden, also die du eben gerade auch noch vorgelesen hast, eine der Tiraden, dieses hintereinander aufzählen von Urkatastrophen, die in unserer Welt im Augenblick gerade laufen.
Ja.
Ich weiß gar nicht so richtig warum, aber das spricht mich sehr an. Müssen die dann raus, wenn du da mal bist, oder musst du dann überlegen, was stört uns denn gerade? Was geht uns denn auf den Keks?
Das ist eine sehr gute Frage. Ist Teil dieser Tiraden, man hört das ja, glaube ich, auch, wie die sprachlich funktionieren. Das ist ja mehr so ein Stream of Consciousness.
Ja, da wollte ich gerade sagen. Ja, genau, das.
Und das reiht sich dann aneinander. Aber ich habe auch sehr viel Recherche betrieben und so. Und das sind auch natürlich schöne Bilder. Also in Anführungszeichen schön, das Zyanid im Kongo aus dem Boden holen. Das ist, glaube ich, vielleicht diese sprachliche Verknappung, über die wir vorhin gesprochen haben, die sich dann ergibt, wenn man zum Beispiel mit Werbung viel arbeitet, dass du im Grunde das alles schaffen musst, so knapp wie möglich. Und dann aber so harmonisch, wie es nur irgendwie geht, aneinander rein.
Ja, das sind eigentlich so diese typischen kurzen Schnitte, ne, die man so hintereinander hat. Bilder, du hast eigentlich, weiß ich, eine halbe Sekunde längstens und weißt trotzdem genau, um was geht.
Ja. Das ist das eine, und man darf auch nicht vergessen, dass wir immer noch in der aus der Perspektive Arkis dieses Buch lesen, die Geschichte lesen, und Arkis Verstand sich immer mehr auch entwickelt in eine Richtung, wo dass auch diese Bilder ganz schnell im Kopf erzeugt werden und er auch das gar nicht mehr filtern kann. Also das klassische Konzept, was es ja auch in der Psychose gibt, wenn dass sich die Sprache verändert, das Denken verändert, dass da ganze Ketten gebildet werden.
Nee, also das ist mir aufgefallen. Da hat das Buch was Starkes, finde ich tatsächlich. Also das ist, ich habe das auch mehrfach gelesen dann, weil mir das einfach wirklich gut gefallen hat. Obwohl es ja so schlimme Themen sind eigentlich und die uns dann dauernd auf die Füße fallen. Ne?
Ja, ja, aber that's reality.
Gehört dazu, ja, das ist völlig richtig. Ja, aber du hast eben gerade die Psychose erwähnt. Wenn ich dich nach deiner Definition, also jetzt nicht die wissenschaftliche, sondern deine Definition nach einer Psychose fragen würde, was würdest du mir sagen?
Das, meine persönliche Definition von Psychose, wenn das bleiben wir mal bei Arkis Mind, Verstand kann nicht mehr mit der Welt mithalten, eine Welt, die anders an ihn herantritt, als er es verarbeiten kann.
Wie, ich meine, ich hab's ja gelesen, wie du das machst auch, aber wir wollen es ja versuchen, mal darzustellen. Was heißt, er kommt nicht mehr klar, womit, was passiert da mit ihm? Zum Beispiel mit dieser Tirade, die wir eben, nimm dir irgendwas raus aus der Tirade.
Ja.
Er kann wahrscheinlich nicht mehr unterscheiden, so richtig unterscheiden, ob ihn das angeht oder ob das irgendwie fern seiner Person ist.
Diese ganzen Tiraden, also die ganzen Inhalte prassen komplett ungefiltert auf ihn ein, ja. Er setzt sich dem aber auch immer wieder bewusst aus. Der sitzt zu Hause vor dem MacBook und schaut sich, als wäre das sein Fetisch, sich diesen Live-Ticker an, wie ein Hochwasser in der Schweiz ein ganzes Dorf verwüstet. Und das lässt er so nebenher laufen halt. Und er kann das gar nicht mehr einordnen richtig, ob ihn das wirklich was angeht oder nicht. Ihm wird aber immer mehr bewusst, dass es ihm sehr, sehr wohl etwas angeht, weil er sich natürlich diese ganzen Gedanken macht. Also, warum checken die Leute das nicht? Warum vergessen die Menschen, dass die Kinder in Indien in dem Dreck von Bayer baden müssen und so weiter. Und das ist schon so, dass sich Aki, je mehr diese Informationen auf ihn einprasseln, desto stärker belastet ihn das auch. Und er kann gar nicht mehr unterscheiden, wo kann ich selbst wirklich zugreifen als Mensch? Wo habe ich noch Kontrolle, nämlich eigentlich über mein eigenes Leben? Und wo kann ich gar nichts machen, nämlich wenn Lufthansa 300 Geisterflüge fliegt? Da kann ich als Mensch erstmal nichts machen. Aber er fragt sich, warum ist das eigentlich so? Und das bringt im Grunde wortwörtlich um den Verstand.
Und wie äußert sich das praktisch?
Aki wird immer rastloser. Er schläft nicht mehr. Er läuft durch Wien, ziellos, ohne ein Ziel. Manchmal sucht er Nina, dann hat er sie, dann läuft er wieder davon, schleicht sich aus der Wohnung. Er nimmt unfassbar viele Drogen. Dieser Drogenkonsum nimmt groteske Züge an. Die Wohnung wird immer kälter, er isst nicht mehr, er raucht die ganze Zeit. Ja.
Und wovon lebt er eigentlich?
Ja, das ist eine sehr gute Frage.
Das habe ich noch nicht erzählt.
Ich weiß das bis heute nicht. Das ist wirklich so eine ungeklärte Frage. Ich weiß es nicht, wovon dieser Mensch lebt. Das ist wirklich absurd. Und ich habe diese Frage bis heute nicht irgendwie beantworten können.
Also dann habe ich nichts überlesen.
Nee, überhaupt nicht.
Dann bin ich ja beruhigt. Also nein, ich war nämlich etwas unsicher.
Nein, nein. Aber wir sind auch in einem sehr kurzen Handlungsspielraum, ne? Also es sind ja, eigentlich nur wenige Monate.
Schon klar, aber letztendlich muss er ja trotzdem was essen und trinken und eine Wohnung bezahlen.
Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Mhm. Das ist einer dieser vielen Existenzen in Wien, wo man nicht genau weiß, was sie, wie sie ihre Zeit verbringen und mit was sie ihr Geld verdienen.
Verstehe ich, ja. Warum nicht?
Ey, ich hatte das mal drin, ne, dass ein Job nachgegangen ist. Und das irgendwann wurde mir bewusst, es spielt keine Rolle.
Spielt keine Rolle, ja. Zumindest nicht für seine Psychose.
Nein.
Wie hast du das gemacht mit den Psychosen? Ich meine, man setzt sich nicht mal einfach hin und lässt so, ich kenne zum Beispiel relativ gut afrikanische Literatur. Okay. Und ich kann afrikanische Literatur deshalb nicht lesen, weil da nie klar ist, was ist gerade real und was ist gerade Traum. Zum Beispiel, das macht mich fertig. Also auch wenn so ein ganzes Buch soll ich schinken, ne? Dann sozusagen zwischen der Realität und irgendeiner Traumwelt existieren. Mhm. Man kann sich nicht einfach hinsetzen und kannst du irgendwas erfinden. Hast du das recherchiert? Hast du da Erinnerungen dran an solche? Hast du solche Zustände mal erlebt oder bist du da irgendwo nah dran?
Der Auslöser, dieses Buch zu schreiben, war, dass ein sehr enger Freund von mir, und das ist eben dieser Münchenbezug auch, an einer Psychose erkrankt ist, zu einer Zeit, in der wir beide miteinander in Wien gelebt haben.
Mhm.
Und er vor meinen Augen eigentlich an dieser erkrankt ist und ich in der Zeit wahnsinnig viel Tagebuch geschrieben habe, darüber, wie es ihm, versuchen dann nachzuvollziehen, wie es ihm dabei geht, auch wie es mir dabei geht. Und dann ein bisschen Recherche, wobei das ja kein medizinischer Ratgeber ist, also weiß Gott nicht. Und ich dann diese Versatzstücke aus diesem Tagebuch genommen habe und sie in eine Buchform gepackt habe. Bisschen fiktionalisiert, vielleicht auch nicht. Und ganz viel Sprache genommen habe, die er wirklich verwendet hat, indem er mir Nachrichten geschrieben hat, im Gespräch mit mir. Und alle Gespräche dort drin, also die diese Freunde miteinander führen, sind eigentlich aus WhatsApp-Konversationen, die ich mit meinen Freunden führe zum Beispiel.
Tatsächlich,
ja.
Guck mal.
Das heißt, diese Recherche ist eigentlich aus dem wirklichen eigenen Erfahrungshorizont entstanden. Ja.
Und ich meine, es ist ja tatsächlich hier und da mal so, dass man etwas desorientiert ist. Wo bin ich gerade? Jetzt nicht auf der Welt, sondern einfach bin ich in der Realität, bin ich in irgendetwas, in einem Wunsch oder bin ich in einer Befürchtung oder was auch immer. Ich habe dann meine eigenen Erfahrungen mit Lektoren, die auf solche Situationen stoßen. Und wie war denn deine Erfahrung, als die Lektoren dann auf diese Dinge stießen?
Naja, ich hatte zwei Erfahrungen, weil einmal hat meine Agentin, hat die erste Fassung gelesen und da bin ich froh, dass sie da drüber gegangen ist. Die ist eigentlich Filmagentin, ja.
Verstehe.
Das heißt, die weiß, die kommt vom Plotten. Und
verstehe.
Die hat einfach gesagt, du löscht es einfach mal 150 Seiten und die Person kommt weg. Und es war davor super verwirrend, das Buch, wenn man ehrlich ist. Ja, es war katastrophal, aber irgendwie noch schön, so.
Ja, kann ich verstehen.
Und dann erste Fassung fertig und dann hat meine Lektorin drauf geschaut. Und die hat da eigentlich gar nicht mehr so viel gemacht. Die fand es eigentlich so ganz genau passend, weil eben dieses Gefühl entstanden ist, ich bin wie in einer körperlichen Erfahrung eigentlich.
Mhm.
So.
Verstehe.
Durch diesen Zustand, ist das jetzt Realität, wo bin ich überhaupt? Genau das wollte ich eigentlich beim Schreiben wirklich erzeugen. Fast eine körperliche Erfahrung.
Mhm.
Ein Unwohlsein.
Ein tolles Buch, aber man muss die richtigen Verlag haben.
Ja.
Und wie ging das denn?
Über meine angesprochene Agentin Sandra Schuppach, Grüße gehen raus, die wirklich alles unternommen hat, um dieses Buch richtig unterzu bekommen. Und ohne die geht's einfach nicht. Ohne die ging es nicht.
So. Verstehe.
Weil die hat dann daran wirklich geglaubt, die hat auch an diesen Nonsens ersten Text geglaubt, der auf fast 450 Seiten hatte.
Ah ja, okay. Das kann ich mir vorstellen.
Und das hat sie gelesen, das darf man sich nicht, das muss man
nein,
sich
nein,
vorstellen.
Das ist schon klar, ja.
Also die saß da wirklich in ihrer Wohnung, hat 450 Seiten gelesen. Wer tut das?
Durchaus nicht jeder, nein. Die Zeit haben die gar nicht, die Leute da eigentlich nochmal. Und ich habe mir auch natürlich die eine oder andere, es gibt ja noch nicht so wahnsinnig viele, aber immerhin die eine oder andere Kritik angesehen. Mhm. Und da kam eine Vokabel drin vor, ich weiß gar nicht, ob du die teilst oder so, aber da kam drin vor, dann die Floskel, wenn du so willst, Aki rutscht ab. Also mit anderen Worten, gesellschaftlich ab, so rutscht ab. Und ich dachte mir, ein flotter Euphemismus für das, was ihm da passiert, oder?
Ja. Ja, da müsste man nochmal nachhaken, wahrscheinlich, was damit gemeint ist. Aber es ist natürlich schon so, dass, was ich auch live beobachten musste, bei meinem engen, guten Freund, wie schnell das geht, dass jemand durch ein System fällt.
Mhm.
Durch ein gesellschaftliches System fällt. Das geht so, so unfassbar schnell. Auch wenn man in einer guten Position startet, wenn du da, ja, das Netz ist dann doch relativ porös an gewissen Stellen.
Ja, wenn man an einer Abbruchkante ist und die überschreitet, so, dann ist es wirklich, dann fällt man tief runter.
Ja.
Das geht, das ist richtig, ja.
Ja, und man ist dann auch als Angehöriger relativ machtlos an einem gewissen Punkt.
Ja, ja, ist klar, klar. Aber dazu diesem Euphemismus dann gehört auch sowas wie, gehört zu den fragilsten der Gesellschaft. Das ist auch ein schöner Vokabel.
Das kommt vom Verlag, glaube ich.
Ja, das denke ich mir. aber er gehört zu den fragilsten der Gesellschaft, ist für unter anderem Wohnungslose ein schöner Euphemismus.
Ja, noch ist er nicht wohnungslos.
Nein, aber ich sage, ist unter anderem für Wohnungslose.
Ja, ja.
Aber die gehören dazu, sozusagen.
Ja, da sind noch ganz andere Vokabeln, die Namenlosen, die Sprachlosen.
Genau.
Die, das macht sich natürlich gut im Marketing auch.
Ja, durchaus, ja, das ist richtig.
Auch.
Dann kann man auch als Bildungsbürger zu seinem Buch greifen.
Ja, und vor allem die.
Ja, Crazy Lenz stellt unter anderem die Frage, ob Widerstand überhaupt etwas bewirken kann.
Ja.
Das erinnert mich an die Borg, Widerstand ist zwecklos. Aber das können wir uns ja nicht so zu eigen machen hier in der Bundesrepublik oder überhaupt auf dieser Welt. Wie ist deine Meinung dazu? Wie ist Akis Meinung dazu?
Also meine persönliche Meinung ist, dass das jeden Tag schwankt. Meine persönliche Einstellung schwankt jeden Tag dazu. Ich habe so Tage, da bin ich total euphorisch und denke mir, ja, jede Veränderung im Kleinen, jede Verbesserung im Kleinen hat eine Auswirkung auf das große Ganze. Und dann liest man am Abend Nachrichten oder schaut sich die Tagesschau an und checkt, ja, eigentlich stimmt das ja gar nicht. Also eigentlich, oder besser gesagt, wie kann das eigentlich sein? Also wie kann es dann meine eigene Verbesserung im Alltag deinen Lieblings-Ganoven in den USA davon abhalten, Minderheiten zu deportieren?
Ja.
Wahrscheinlich nicht, aber man sollte sich davon nicht beirren lassen. Akis Meinung ist, er hat gar keine. Aki hat dazu eigentlich gar keine Meinung, wie unsere Figuren gar keine Meinung haben dazu, weil sie einfach total oberflächlich sind und eigentlich, klar, die diskutieren die ganze Zeit darüber. Und es schwankt dann immer zwischen, ja, wir müssen alle wenigstens das Beste dafür tun, um eine bessere Welt zu hinterlassen, bis zu hin, ey, ich weiß doch, dass ich die Welt noch 30, 100 oder 200 gute Jahre hat, ja, dann lass heute Abend nochmal richtig ausgehen. Und das finde ich so schwierig. Ich habe auch so viele Diskussionen in meinem Umfeld da genau darüber. Und das sind alles immer unterschiedliche Meinungen, die dazu kommen. Das ist eigentlich sehr, sehr spannend dann wiederum.
Wir haben natürlich die Grundproblematik, dass wir so furchtbar viele Menschen auf der Welt sind. Also wirklich diese knappe 9 Milliarden sind wir ja mittlerweile. Dafür geht es sogar relativ wenig schief noch, wie ich finde. Und es ist natürlich, wir können ja nicht alles beeinflussen. Wir können Dinge beeinflussen, die wir direkt haben. Also ich kann beeinflussen, ob wir jetzt die Tür aufmachen oder nicht. Das können wir machen. Und in manchen Sachen können wir auch ein bisschen mehr tun, aber ich glaube, man muss aufpassen, dass man nicht, oder auch Aki müsste aufpassen, das kann er ja nicht mehr, dass er nicht alle Schuld der Welt auf sich nimmt.
Das ist die eine Sache und ich finde, es ist ein sehr guter Leitsatz, sich immer wieder zu vergewärtigen. Man kann einen Ort, den man betritt, wie diesen Raum, als einen besseren Ort zurücklassen.
Mhm.
Also das Beispiel, ich gehe auf die Flughafentoilette und wenn ich mir die Hände wasche, dann danach trockne ich die Armatura ab. So.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja.
Und wenn man das beherzigt, dann ist das schon mal ein sehr großer Schritt. Es bräuchte halt diese Critical Mass irgendwie dazu. Das ist mein Gefühl.
Ja, das ist, einer meiner Studenten hat mir immer beigebracht, ich weiß gar nicht, warum sie sich so aufregen. Die Hälfte der Menschen sind dumm wie Brot.
Ja.
Und dann ist es schwierig mit Critical Mass, ja. Also das ist
ja,
das ist halt so, ja.
Ja.
Aber deswegen muss man daran nicht resignieren. Natürlich nicht. Nein.
Ich glaube, es gibt Menschen, die resignieren immer schneller daran.
Hm.
Also jemand wie ich, glaube ich, ich neige dann eher zum Zynismus ab einem gewissen Punkt. Und es gibt Menschen, die können nicht ganz gut damit können ganz gut damit leben, dass sie auch vielleicht in Branchen arbeiten, die nicht jetzt da irgendwie nicht dense Bio-Supermarkt ist und haben trotzdem kein Problem damit, weil sie ja keine Arschlöcher sind, auf gut Deutsch.
Hm.
Also meine Freundin arbeitet für eine Kunstgalerie. Die machen natürlich mit den größten Ganoven der Welt Geschäfte.
Ja.
Aber sie ist einer der wunderbarsten Menschen, die es gibt.
Ja. Ja.
Und ja.
Ja, das ist eben diese Ambivalenz, dieses gibt nicht nur gut und es gibt nur böse. Das ist also
von nein, natürlich nicht.
Das gesamte Spektrum.
Immer wobei so. Es schon sehr viel, es gibt schon böse Menschen.
Ich will nicht sagen, dass es die nicht gibt. Also ich kenne sicherlich auch ein paar. Nee, aber zum Beispiel, wenn ich dich fragen würde, nach welchem Leitsatz versuchst du denn zu leben? Gibt es einen überhaupt? Hast du schon dir einmal gebastelt?
Also das, was ich gerade angesprochen habe, mit einem Ort
besser zu verlassen,
finde ich schon sehr gut.
Ja,
Mein Leitsatz ist immer neues, der Leitsatz ist, weniger nachzudenken.
Ah ja, okay, das hast du ja vorhin schon kurz erwähnt.
Einfach, ich finde das nicht so viel nachdenken, Sachen auch einfach zu machen.
Mhm.
Und sich von einem guten Bauchgefühl, weil oftmals sprachst du von über Psychologie auch.
Ja, ja.
Das Bauchgefühl, was auf so vielen Erfahrungswerten beruft, ist ja meistens sehr, sehr gut.
Oftmals, ja, das ist völlig richtig, ja, ja.
Das weniger nachdenken, die Welt einen besseren Ort machen.
Mhm, verstehe.
Und mehr in der Gemeinschaft leben. Was mir voll schwer fällt, weil ich gar nicht dazu neige, im Gegenteil. Mhm.
Verstehe.
Aber ich glaube, bildet kleine Gruppen.
Ich finde es wichtig, dass auch der Aki letztendlich gar kein Mittel hat. Weder für sich, noch für die Welt, noch für einzelne Probleme. Und
ja,
ist schon resignativ letztendlich.
Und das ist auch ein bisschen so Biedermeier-mäßig, dieser Rückzug ins Private.
Mhm.
In dem Fall Rückzug in die Isolation, mehr oder weniger, in die selbstgewählte Isolation, was ja auch ganz viele Menschen machen. Also, das auch, ja, ist einfach eine Beobachtung, die ich mache. Je stärker das draußen zugeht, desto eher erfolgt der Rückzug ins Private.
Ja, ich meine, das also, sind die eigenen vier Wände dann, ne, sozusagen.
Ja, wenn man sie noch hat.
Wenn man sie noch hat.
So. Oder in den Club. Es gibt ja einen Rückzug auch in den Club, ins Ausgehen, in den
richtig,
Exzess,
ja,
der oftmals auch eine, auch wenn es immer natürlich marketingmäßig immer heißt, wie ist a great come together und Love Parade mäßig und so, aber jeder Rausch ist erstmal auch ein Ego-Trip, so.
Mhm.
Ja.
Und das wollte ich sowieso noch drauf zurückkommen, nämlich die Bedeutung des Nachtlebens ist ja auch in dem, vor allen Dingen für Nina, spielt es eine große Rolle.
Ja.
Und da in dem Zusammenhang kam dann auch mit ihr die Vokabel Fetisch vor. Hast du zwei, dreimal genannt auch im Gespräch.
Ist das
ich so? Meine, ich kenne Fetisch natürlich eher aus dem sexuellen Bereich, aber die sind nicht gemeint. Was meinst du eher mit Fetisch?
Also das ist, glaube ich, so eine Sache, an die ich mich auch gar nicht mehr erinnere, warum ich die geschrieben
Verstehe.
Habe. Es war ein gutes Wort, aber das Ausgehen war die erste Frage, welchen Stellenwert hat das Ausgehen?
Mhm.
Einen riesigen. Weil diese Orte, die damit einhergehen, Clubs, Bars, auch private Wohnungen für After-Hours, sind natürlich Orte, an denen, und jetzt da bediene ich mich wieder dem, was der Verlag in diesem Klappentext geschrieben hat, wo die Sprachlosen und die Gehörlosen und die Unsichtbaren einen Ort haben, der eben den in Anführungszeichen Verrückten, deswegen auch der Name Crazy Land, einen Ort gibt, in dem sie nichts müssen. Und vieles dürfen und wo diese Gesetze der Gesellschaft einfach nicht mehr angewendet werden. Und dass sehr, sehr wichtige Orte sind in unserer heutigen Zeit, die auch sehr vom Aussterben bedroht sind. Vor allem in Wien. Also in München weiß ich es gar nicht so, aber in Wien ist das ist ja eine Ausgestattung. Und vor allem für solche Dark-Orte.
Ja, aber ich würde an der Stelle, würde ich dann nicht mit dir übereinstimmen. Sie stimmen nicht überein mit der übrigen Gesellschaft, haben aber ihre genauso ihre Regeln. die aber anders sind. Und das bedeutet, man ist trotzdem nicht regellos, ja, sondern wenn du dich nicht den Regeln entsprechend verhältst, kriegst du genauso Ärger, wie wenn du hier mitten auf der Straße dein Geschäft verrichtest. Ja, also es ist genau das Gleiche,
ja,
nur anders.
Nur anders. Ja. Und natürlich unter dem Deckmantel des Kontrollverlustes, das dann natürlich wieder bricht mit diesen Regeln, weil eben die Kontrolle verloren geht. Ja.
Du sprichst auch davon und schreibst auch davon, dass Drogen eine wesentliche Rolle spielen.
Ich verweise nochmal darauf, dass sehr viel Autobiografie da drin steckt, mit einem gewissen Teil der Fiktionalisierung, um das mal von der anderen Seite aufzudröseln. Wien ist eine sehr, sehr vertruckte Stadt.
Mhm.
Also auch so ein gewisser Kreis an Menschen, Künstler, Künstlerinnen, das ist schon, das fällt auch an Menschen, die nach Wien kommen, auf, da wird schon sehr, sehr viel chemische Drogen konsumiert, ja.
Mhm.
Auch viel LSD und sowas und so, aber harte chemische Ausgedrungen wird da sehr, sehr viel konsumiert.
Verstehe.
Es gibt auch wenige Städte, wo Menschen, ohne dass man weiß, was sie eigentlich tun, damit durchkommen, durchs Leben kommen bis zum gewissen Punkt. Und beziehungsweise die reale Vorlage, da ich ja keinen Namen nenne, ist das ja auch okay, hat er wahnsinnig viel Drogen konsumiert, viel gekifft und dann kam irgendwann so Kokain und Speed dazu. Und alle anderen Erfahrungen, ich sag mal so, ich weiß, worüber die Figuren sprechen.
Mhm. Verstehe.
Ich bin aber, glaube ich, auch sehr aufgeklärt, was das angeht. Also,
verstehe. Gute Antwort.
Ja?
By the way, was liest du so?
Sehr, sehr viele Sachbücher, ehrlich gesagt. Ich bin sehr, sehr stark an der Geschichte interessiert der Deutschland, der BRD, aber auch Weimarer Republik interessiert mich zurzeit sehr, sehr, sehr stark, weil ich auch gerade ein Buch schreibe, das in der Zeit spielt.
Ah, schön.
Ich habe so Phasen, da lese ich dann ganz viele Romane und dann gibt's Phasen, da schaue ich aber nur Filme. Ich bin gar nicht so ein starker Leser, wie das, glaube ich, viele Autoren und Autorinnen sind.
Mhm.
Musik hat einen viel größeren Stellenwert zum Beispiel als Literatur bei mir.
Aber ich kann natürlich auch Filme schauen. Warum denn nicht?
Ja.
Das sind ja auch erzählte Geschichten.
Absolut.
Letztendlich geht es um erzählte Geschichten.
Ja.
Wenn man nicht gerade Fachbücher liest oder sowas.
Ja.
Und das kann man mit Hörbüchern ja zum Beispiel auch machen, wenn man das möchte.
Ja, da fehlt mir ein bisschen die Geduld, beziehungsweise ich habe keine Tätigkeit, die das zulässt.
Mhm.
Freunde von mir sind Maler, also nicht Anstreicher, sondern bildende Künstler. Die haben 12 Stunden im Atelier und die hören dann an einem Tag ein Thomas Mann Hörbuch.
Ja, ja.
Die haben mehr Literatur in Anführungszeichen gelesen als ich. Ja, bei uns ist immer so ein Streitpunkt, das ist dann wirklich Lesen, das ist dann wirklich Literatur erfahren, weil ich dazu und dir Sprache beim Lesen wird ganz anders wahrgenommen als durchs Hören, weil man so einen eigenen Rhythmus, man kann Rhythmus erahnen, wie er vielleicht intendiert war und das geht beim Hörspiel, finde ich großartig.
Nee, mag ich
richtig
nicht. Nee.
Wir haben das vor 2 Wochen in Wien probiert, ein Hörspiel haben es live gemacht auf der Straße.
Toll.
Großartig. Mit Live-Sounds, mit Explosionen, mit Stimmen.
Ja gut, da ist ja auch was los. Ja, natürlich, das kann man machen.
Das kam so gut an.
Ja.
Es hat so Freude gemacht mit so Musikern neben einem.
Mhm, verstehe. Also warum nicht? Also ich kann mir das gut vorstellen. Aber das Buch liest sich gut an. Das hat mir auch von der Sprache her sehr gut gefallen. Aber da komme ich gleich nochmal drauf, wenn ich das zusammenfasse kurz. Das Buch ist jetzt raus seit einem guten Monat, ne?
Oder? Ja, ziemlich genau einen Monat jetzt, ne? Ja.
Meine ich doch.
Ja.
Wie sind denn die Reaktionen, mal abgesehen von den Kritiken erstmal? Du hast aber schon ein paar Lesungen gemacht. Ein bisschen was hast du schon erwähnt. Kannst du uns da noch ein bisschen was zu sagen?
Ja, also letzte Woche war ich in der Schweiz, in einer Buchhandlung. Da war ein ehemaliger Trainer des FC Bayern München im Publikum, der in der Schweiz lebt mittlerweile.
Mhm.
Und der hat das total genossen über das verlorene Finale davor.
Ja, das glaube ich, ja.
Und Bastian Schweinsteiger zu hören.
Ja, ja.
Und das war so eine schöne Begegnung, weil wir danach so 20 Minuten einfach über, also ältere Generation, der hat Beckenbauer mit so trainiert. Also
verstehe,
der,
ja.
So.
Ah,
und das war so schön, dass so ein Mensch dann sich die Zeit nimmt und da an so eine Lesung kommt.
Schön,
und ein Buch aus Wien liest, von einem, wo man vermeintlich jetzt meinen würde, das Thema interessiert ihn ja gar nicht. Das kann den ja gar nicht interessieren.
Nee, ich verstehe schon, ja.
Es war eine tolle Begegnung. Das sind eigentlich die schönsten Reaktionen.
Ja, das glaube ich. Und das musst du auch sammeln im Kopf sozusagen, weil das ist finde ich ganz, ganz wichtig.
Ja, dass da, und man, ich lerne das jetzt gerade irgendwie erst, weil das ja sein erster Gehversuch ist, erstens Kritik richtig einordnen zu können und diesen Moment zu genießen, und gleichzeitig lesen viele Menschen das Buch gerade auch zum ersten Mal. Und die, die es gelesen haben, finden das sehr, sehr intensiv tatsächlich. Weil sie meinen, man liest es halt nicht so weg, sondern es ist halt wirklich Arbeit, das auch zu lesen. Kopfarbeit. Und das ist eigentlich ganz schön.
Ja, wenn man, ich meine,
so, wenn man das schafft,
ich denke mal, Menschen, die sich darauf nicht einlassen würden, die würden das Buch wieder hinlegen, wenn sie es in der Buchhandlung sehen. Weil das ist, macht schon so den Eindruck, dass man da so ein bisschen was bei tun muss. Und es ist also jetzt nicht kein so ein Romance-Kram oder irgend sowas, ja. Sondern durchaus was anderes. Ob es einem dann immer noch gefällt, ist auch noch wieder was anderes, ja.
Ja.
Aber ich glaube, dass die Leute, die sich das kaufen oder bestellen oder was auch immer, die werden nicht enttäuscht sein, weil sie kriegen das, was draufsteht letztendlich.
Ja, das ist wichtig. Und das Zweite wird ganz anders. Das ist eigentlich sehr lustig. Da will ich genau das Gegenteil machen.
Super.
Page-Turner.
Super, ja. Ja, es ist in Ordnung.
Ja, man muss ausprobieren. Man muss alles schauen.
Ja.
Was geht? Also.
Ja, angenommen, ich bin schwerer Psychotiker. Ich kaufe das Buch und lese das. Was geschieht mit mir?
Wie gesagt, es ist kein Handbuch. Es ist kein medizinisches Handbuch. Ich würde davon abraten, tatsächlich, wenn ich sehr ehrlich bin, auch wenn das mir wahrscheinlich eine große Zielgruppe dadurch ausschließt.
Mir fällt gerade ein guter Werbegag ein, ein Aufkleber da drauf, nichts für Psychotiker oder sowas. Aber dann haben wir die schon wieder diskriminiert. Ach komm, das kann man auch nicht mehr machen.
Kann man nicht machen.
Kann man ja auch nicht mehr machen. Vielleicht müssen wir dann Psychotiker falsch schreiben, dann geht's wieder.
Ja, das ist natürlich eine alte Praxis aus der Werbung, einen kleinen Fehler einbauen.
Genau.
Ja.
Und was bewirkt es deiner Hoffnung nach, deiner Meinung nach bei Nicht-Psychotikern, also bei den Menschen, die hier so sitzen? Was werden die davon haben? Was werden sie davon mitnehmen?
Um darauf kurz zurückzukommen, nochmal Kritik, Rezension. Jemand meinte, es hält lange nach, was auch eine eigene Floskel ist.
Ja, ja.
Es wirkt lange nach. Es hat mich sehr zum Denken angeregt. Es war kein leichtes Buch, aber ich war froh, dass ich es gelesen habe. Ja, ziemlich genau das. Ich finde, Denken beim Lesen ist so, finde ich, in dem Fall angebracht. Ja. Und eine körperliche Erfahrung, wirklich. Dass du beim Lesen eine körperliche Erfahrung bekommst.
Wie geht es dir denn bei diesen Lesungen? So richtig dir persönlich?
Ich liebe es.
Oder heute zum Beispiel hier.
Ich habe so eine Freude daran entwickelt, weil ich das eigentlich davor nicht gedacht hätte. Aber ich genieße es tatsächlich, auf so einer kleinen Bühne zu sitzen und nicht nur zu lesen, vor allem zu sprechen. So, wenn jemand dabei ist. Das ist ein sehr, sehr interessanter Effekt, den ich davor nicht so eingeschätzt hätte. Also, ich habe wirklich große Freude.
Dann ist das richtige Format für dich. Ja. Das ist einfach wunderbar, das freut mich.
So jeden Tag.
Wunderbar, wunderbar. Ja, und jetzt noch, welches Buch fehlt dir eigentlich auf dem Weltmarkt?
Das ist eine sehr gute Frage. Der nächste Christian Kracht.
Tatsächlich.
Ich warte da mal sehnsüchtig drauf. Und der nächste Christian Kracht.
Naja, ja. Ist eine klare Ansage. Letzte Frage, die ich dir stellen kann. Du hast ja schon mal reingehört hier und da. Vielleicht kennst du die Frage sogar schon. Hast du eine Frage an mich?
Ja, was ist dein Leitsatz im Leben?
So anständig wie möglich durchs Leben zu kommen.
Ja?
Ja, ganz einfach. Das ist einfach ganz klar für mich. Was immer anständig ist, logischerweise, das muss ich ja immer beurteilen. Und das tue ich auch letztendlich. Aber ich suche keinen Sinn im Leben. Ich suche keinen danach. Ich suche nichts. Ich will anständig durch dieses Leben kommen. Danke für die Frage. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass Sie uns wieder zugehört haben. Vielen Dank auch dir, Timotheus, für dieses offene Gespräch über deinen Roman Crazy Land, der im April 2025 im Verlag Krämeyer und Scheriau erschienen ist. Wir haben uns heute einen Einblick in ein Buch verschafft, oder wir haben es bekommen, wenn man so will, das sich mit den Brüchen unserer Zeit auseinandersetzt, mit psychischen Krisen, gesellschaftlichen Umbrüchen und der Suche nach Verbindung in einer zunehmend fragmentierten Welt. Man kann es auch ganz anders ausdrücken. Es ist einfach ein interessantes, zeitgeschichtlich relevantes Buch. Aber auch ein Buch in einer ungewöhnlichen Sprache. Wobei gar nicht die Sprache so das Ungewöhnliche ist, sondern die Zusammenstellung dessen, was gesprochen wird. Crazy Land ist ein Roman, der Leserinnen und Leser herausfordert. Neben unbequemen Fragen, zum Beispiel wie gehen wir mit persönlichen oder kollektiven Traumata oder Bedrohungsszenarien und Verlusten um, oder solche Sachen wie welche Rolle spielt Widerstand in einer Zeit der multiplen Krisen? Und wie finden wir Halt, wenn alles um uns herum ins Wanken kommt? Und vor allen Dingen auch dauernd im Wanken bleibt, das ist ja nichts etwas, das vorübergeht. Ist er spannend und wirklich lesenswert? Ja. Eine Empfehlung von mir ist daher mehr als selbstverständlich. Hören heißt dabei sein. Ich bin Uwe Kulnig und Sie hörten die 275. Folge der Sendung Hörbahn on Stage. Danke, dass Sie uns wieder zugehört haben und auch Dank an Sie hier vor Ort, dass Sie wieder mal unsere Bude richtig voll gemacht haben. Hat richtig sehr Spaß gemacht. Vor allem dir, lieber Timotheus, danke für das Buch und dass du hier in meiner Sendung warst. Ich wünsche allen noch einen schönen Tag, dir viel Glück für deine weiteren Bücher und dieses hier vor allen Dingen auch. Und wünsche, wie gesagt, allen einen schönen Tag und Dankeschön, dass ihr hier wart. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.